Zum Flughafen. Flughafen. Finkenrode ab, hinter dem Frachtgutterminal, darauf. Thomas nickte und wir rollten. Ich hatte einen Plan, rief den einzigen Menschen an, dem ich blind trauen konnte. Mein Bruder und ich waren gemeinsam unserer Kindheit entkommen. Wem sollte ich trauen können, wenn nicht ihm? Ich rief ihn an und bestellte ihn zum Flughafen. Danach schaltete ich das Telefon aus, entnahm den Akku und die Sicherung der GPS-Fahrhilfe. Wir schlichen uns zum Flughafen, offline, fuhren nur die kleinen Straßen, keine mit Mautanlagen, entgingen deren Videoglotzaugen. Die zweite Generation war hochauflösend, an Programme verkoppelt, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung. Sie lieferten Echtzeitinfos über jede größere Straße im Land. Wir hatten in der Einheit oft auf die Mautdaten zurückgegriffen. Der Gedanke an eine Diktatur und möglichen Missbrauch kam uns nie. Ich drehte mich zur Kleinen, schnitt ihr die Daumenbinde ab. Sie hatte Tränen in den Augen, mochte mir nicht vorstellen, was da so alles in ihrem Kopf. Sie druckste herum, wagte aber nicht zu sprechen. Sie wirkte unruhig, hielt hoffentlich bis zum Ende durch. Jetzt erzähl schon. Was soll ich denn erzählen? Was wusste ich denn? Erzähl einfach. Verdammt, hatte ich das wirklich zu ihr gesagt? Ich bereute es. Denn nun erzählte die Kleine, er sparte uns nichts. Sie kam aus einer Empfängerfamilie. Großeltern, Eltern und ihre jüngeren Geschwister lebten zusammen gepfercht auf zwei Zimmern. Der Vater bekam Arbeit. Hin und wieder. Tagelöhnerei. Das reichte gerade für die Miete. Fett, Mehl, Öl und Milch bekam die Familie zweimal im Monat vom Lager. Die Kleine träumte von einem Studium als Tierärztin. Wollte auf einer Zuchtfarm arbeiten. Ein seltsamer Traum. Sklavenkids wurden keine Tierärzte. Ihr Weg führte nirgendwo hin. Sie lebten. Sie starben. In der Schule bemerkte man an der Kleinen Funktionsstörungen, Abweichungen von der Norm. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Im Test der Schuluntersuchung fand sich für ihre Punktzahl kein analoges Beispiel. Sie lag weit jenseits vom Höchstwert. Das war strange. Aber schlimmer noch. Sie konnte an manchen Tagen aus geschlossenen Büchern lesen. Und sie wusste, dass der Hund der Direktorin sterben würde. Zwei Tage, bevor das hässliche kleine Vieh tatsächlich auf der Schultreppe tot zusammenbrach. Seitdem mieden sie die anderen Kinder. Dabei war die Kleine ausgesprochen hübsch, früh entwickelt an Körper und Verstand. Vielleicht mieden ihre Klassenkameraden sie gerade deshalb. Hübsche Mutanten mit einem IQ wie Einstein, das war einfach zu viel. Geistige Behinderung. Der Lehrer schrieb eine Notiz. Dieser Vermerk ging ans Schulamt. Nicht etwa, dass die im Amt helfen wollten oder hätten helfen können, pleite und überfordert, wie sie waren. Es ging um die Statistik. Die zentralen Datenbanken mit ihrem unerschöpflichen Hunger. Alles war eine Kennziffer in einer Kategorie, einer Ebene, gleichzeitig Subebene eines übergeordneten Prozesses der Erfassung. Alles musste seine Ordnung haben. Eines Tages wartete an der Schule ein Mann auf die Kleine. Er stand vor einem großen, silbernen Auto. Es wirkte teuer und blitzte in der Sonne. Der Mann war groß gewachsen, schlank, gerade. Seine Stimme war angenehm tief und seine Sprache zeugte von vielen Jahren Bildung. Sie stieg in das silberne Auto zu dem Mann, fuhr mit ihm zu einem der teuersten Cafés im Zentrum der Stadt. Sie sprachen dort über ihre Geschwister und über die Schule und über die seltsamen Dinge, die ihr manchmal passierten. Der Mann verstand sie. Sie hatte zuvor noch nie jemanden getroffen, der das tat. Nicht einmal ihre eigene Familie tat das. Der Mann vermied die in ihrem Viertel üblichen Beschreibungen, aber er machte ihr ein Angebot in Bezug auf Sex. Sex mit ihm und Sex mit anderen Männern wie ihm. Der Mann log nicht. Das spürte sie. Er roch sauber, und vom Geruch seines teuren Aftershaves war ihr leicht schwindlig. Was sollte ihr Schlimmeres passieren, als was ihr auf der Straße im Viertel täglich passieren konnte? Sie musste an ihren Bruder denken, der letztes Jahr gestorben war. Karies verursachte eine Entzündung des Kiefers. Diese Entzündung wiederum Eiter in der Stirnhöhle. Geld für den Zahnarzt hatte ihre Familie natürlich nicht. Der Zahn hatte sich also entzündet. Die Entzündung war über den Kiefer in den Körper gegangen und viel hatte ihr Bruder diesem Angriff nicht entgegenzusetzen. Er war für seine 5 Jahre äußerst klein gewachsen und mager. Sie dachte an ihren Bruder. Wenn man arm war, so war das Leben schwer und das Sterben schmerzvoll. Sie dachte an ihren Bruder und an die vielen Bücher, die sie so gerne lesen und sich nicht leisten konnte. An Schuhe. Hohe Schuhe aus Leder. Und an Berge von Geschenken für ihre Familie. Wie alle staunen würden und sie nicht mehr so anders behandeln. Sie wollte kein Mitleid. Sie wollte Respekt. Allerdings hatte die Sache einen Haken. Sie würde mit dem Mann Sex haben müssen. Und mit anderen Männern. Und da wären noch Dinge dazu, erklärte ihr der Mann. Dieses dazu ließ er offen. Wie eine Art Test? Wahrscheinlich würde es wehtun, sagte sie sich. Und gemessen an der in Aussicht gestellten Bezahlung würde es sehr wehtun. Oder das mit der Bezahlung war einfach nur eine Lüge. Vielleicht endete sie verprügelt und ohne das versprochene Geld. Vielleicht endete sie als verstümmelte Leiche auf einer Halde für Sperrmüll am Rande des Viertels. Der Mann sagte ihr, dass sie es versuchen und sich dann entscheiden sollte. Es war die Wahl zwischen dem trostlosen Gleichgang der Dinge und einem ungewissen Abenteuer, einer gefährlichen Fahrt ins Ungewisse. Darüber hinaus hatte sie mit Sex keinerlei Erfahrung. Gemessen an den Sprüchen der Jungs aus ihrer Klasse musste Sex eine dumme und überflüssige Sache sein. Allerdings hatten ihre älteren Schwestern ihr erstes Mal auch irgendwie überlebt. Und während sie die Dinge betrachtete und abwog, verspürte sie keine Angst gegen alle Vernunft und alle Risiken. Der Impuls, mit diesem Mann zu gehen, war stark, und zum ersten Mal in ihrem Leben war sie erregt. Irrwitzigerweise war es genau jene Ungewissheit, die sie erregte. Und die Aussicht auf Bücher und überkniehohe Stiefel aus echtem Leder. Der Mann gab ihr eine Karte. Es war eine Karte aus einem matt glänzenden Metall, welche, obwohl hauchdünn, schwer in der Hand lag. Sie hielten an einem Automaten. Nach der Eingabe des Passworts erschien auf dem Display eine personalisierte Willkommensnachricht mit ihrem Namen. Und dann der Kontostand. 15.000 Einheiten. Das waren 15 VG. 15 vollständige kleine Barren. Ein Vermögen. Sie schaute zu dem Mann hinüber, welcher im Auto geblieben war, und der lächelte ein väterliches Lächeln. Da war kein Trick, das spürte sie. Sie hinterlegte die Karte bei ihren Eltern und fuhr mit dem Mann aus der Stadt hinaus. Nicht in einen anderen dunklen Vorort, nein, sie fuhren in die Siedlungen, oben am Hang. Jedes Haus dort wirkte sorgsam instand gesetzt, manche dennoch Jahrhunderte alt. Am Rande der Siedlung führte die Straße an ein Haus, halb eingebettet im Wald, umgeben von einer flachen Mauer an der Frontseite. Dort bog der Mann von der Straße ab. Das Untergeschoss des Hauses war mit Vorhängen verdunkelt. In ihm standen ein Kamin und eine Schlafmatte mit schweren Decken und vielen Kopfkissen. Der Mann schickte sie duschen. Das Badezimmer war purer Luxus. Ausgekleidet mit weißen Steinplatten, so glatt poliert, dass sie sich daran spiegeln konnte. Sie fand dort elegant verpackte Seife, ein Öl mit betörendem Duft, duschte sich lange und heiß. Es war wundervoll. Duschen war ein Luxus von Feiertagen, dem man im öffentlichen Schwimmbad nachging, als kostspielige Ausnahme von der Regel. Denn Wasser war teuer. Hier gab es keine Schaltuhr, wo man die Cent einwerfen musste für einen dürftigen Strahl Flüssigkeit aus dem Hahn am Waschbecken. Wasser gab es hier im Überfluss, so wie alles andere auch. Sie kam aus der Dusche und legte sich aufs Bett, gerade und steif, wartete auf das, was nun kommen musste. Der Mann kam nicht sofort zu ihr, ging erst zur Dusche. Das Feuer im Kamin brannte währenddessen hoch. Es roch wundervoll. Alles schien so perfekt und unwirklich. Der Mann kam aus der Dusche, setzte sich zu ihr auf das Bett, strich mit einer ruhigen Handbewegung ihren Körper hinab. Seine Hand verströmte Ruhe und Gelassenheit, und sie roch überaus angenehm. Der Mann fragte sie, ob sie bereit sei. Sie log und nickte. Sie musste sich bäuchlings auf einen Stapel Kissen legen. Der Mann band ihr die Arme mit einem Tuch zusammen, oberhalb der Ellbogen. Er gab ihr in jede Hand etwas, was sich glatt anfühlte, wie ein Stein oder so. Sie spürte jene erregte Neugierde. Diese kleinen glatten Dinger zu berühren, war über alle Maßen angenehm. Der Mann kniete sich hinter sie, steckte zwei glatte Finger in sie hinein. Lang, schmal und voll mit einer Art Flüssigkeit. Die Finger des Mannes durchstießen irgendetwas in ihr. Es brannte, und dieser Schmerz verteilte sich in pulsierenden Wellen bis in den Kopf hinein. Es tat weh und doch nicht so sehr, wie sie befürchtet hatte. Die Finger bewegten sich immer weiter, und nach einigen Minuten ließ der Schmerz deutlich nach. Der Mann steckte etwas anderes in sie hinein, größer, und erneut brannte sich der Schmerz in alle Richtungen. Doch diesmal war es nur für den Bruchteil eines Augenblicks. Die Steine verströmten mit einem Mal eine helle Wärme, die durch Fasern und Knochen drang in alle Winkel. Es war wie jenes Gefühl, wenn man sich Wattestäbchen bis tief in das Ohr bohrte, wo der Finger niemals hinkam. Und man konnte nicht mehr damit aufhören, auch wenn man wusste, dass man es sollte, aber man wollte es nicht. Nur war dieses Gefühl viel stärker, unbeschreiblich stark. Ihr Puls raste, Schweiß schoss aus allen Poren. Der Mann packte sie und stieß immer wieder in sie hinein, und sie fiel in eine Flut gewaltiger Bilder, die sie nicht verstand. Dann stöhnte der Mann hinter ihr laut auf, und dann war es vorbei. Er band ihr die Arme los, und sie rutschte seitlich von den Kissen herunter. Er bat sie um die Steine, nahm sie ihr aus den Händen, lächelte ruhig, doch seine Finger zitterten. Er schien aufgewühlt und überaus zufrieden, ging erneut duschen. Sie wollte nicht, war verwirrt und geschockt von all dem. Der Mann fuhr sie zurück in die Stadt und hielt am großen Park. Er würde sie jede Woche hier abholen, jeden Dienstag, falls sie das wollte. Und er empfahl ihr, einen Frauenarzt aufzusuchen, schrieb ihr einen Namen auf den Zettel. Er lächelte noch einmal und fuhr davon. Seit jenem Tag in jener Woche vor knapp einem halben Jahr war sie jeden Dienstag mit diesem Mann in das Haus hinausgefahren. Die Abläufe waren immer gleich, die Atmosphäre. Doch die Männer wechselten. Sie kannte nur das Gesicht des einen Mannes, die anderen verbargen die ihren im Schatten gewaltiger Kapuzen von Kutten oder etwas in der Art. Ein bisschen lächerlich war das schon, fand das Mädchen. Sie fickten sie und wollten ihre Gesichter nicht zeigen. Das war definitiv lächerlich. Und irgendwo auch Kitzel. Die Abläufe waren immer gleich. Die Atmosphäre, doch die Bilder, die sie sah, wechselten. Und ihre Stärke nahm immens zu. Manchmal durchfuhr sie Angst. Vielleicht konnte die Kraft dieser Bilder sie zerstören, die Flut dieser Gedanken. Und je intensiver die Bilder wurden, umso geschwächter fühlte sie sich. Ausgebrannt, hohl, sterbensmüde und konnte nicht aufhören. Die Aussicht auf den Dienstag erregte sie schon die ganze Woche hindurch. Und je härter die Bilderflut über sie hereinbrach, umso heftiger der Aufruhr in ihr vor dem nächsten Mal. Irgendwie hing alles mit den Steinen zusammen, nach deren Berührung sie sich sehnte. Schließlich hatte sie begriffen, dass die Männer sahen, was sie selbst sehen konnte. Und es im Gegensatz zu ihr auch verstanden, zumindest sprachen ihre zufriedenen Gesichter von Erkenntnis. Das fühlte sie. Manchmal waren die Bilder auch von unaussprechlicher Grausamkeit, Leiber, Blut, Schreie. Dann waren die Gesichter der Männer verschlossen. Sie schienen nicht besorgt, aber nachdenklich. Und noch etwas brachte die Zeit mit sich. Sie begann, in die Männer hineinzublicken. Irgendwann passierte es ganz von selbst. In jenem Augenblick, wenn die Flut der Bilder sich aus ihr zurückzog, glitten ihre Gedanken wie in einem Sog in die Köpfe der Männer hinein. Sie trieb dort körperlos umher. Schwerelos, hörte Worte, sah fremde Familien in großen Häusern, flog an ferne Orte zu seltsamen Ritualen, welche im Nebel verschwanden und sie schließlich wieder zur Besinnung kamen. Und mehr beherrschten sie ihre Reisen. Sie fühlte sich erdrückt von all dem, erstickte. Trotz der Platin-Geldkarte und ihres Segens für sie selbst und ihre Familie. Schließlich ging sie zum Bistum hinauf und erbat sich die Beichte bei den Schwestern. Im Beichtstuhl war eine Männerstimme hinter Vorhang und Gitter, sprach über die Vergebung der Sünden. Sie erzählte dem Priester ihre Geschichte und er erteilte ihr Vergebung. Danach lud er sie auf einen Kaffee ein. Sie sprachen lange miteinander. Der Priester hörte ihr aufmerksam zu. Er stotterte, aber seine Stimme war sanft und seine Art überaus gewinnend, von zwingender Präsenz geradezu. Nach einem Nachmittag im Gespräch führte er sie im Bistum umher und sie gelangten an eine Tür mit der Aufschrift Bischof Kirch. Der Priester nahm einen Schlüssel und schloss die Tür auf. Drinnen griff er nach ihrer Hand. Seine Augen waren sanft und unwiderstehlich. Sie wollte, dass es geschah, wollte, dass er sie fickte, dass er ihr Frieden gab, Ruhe im Kopf, endlich Ruhe. Spät bemerkte sie ihren Irrtum, zu spät. Sie wurde hinweggerissen. Es war die gewaltigste Welle von Bildern, seit sie das erste Mal die Steine in die Hand genommen hatte und der Mann in sie eindrang. Mit Entsetzen erkannte sie, dass der Priester wie die war. Irgendwie wie die und ebenso anders, denn er brauchte keine Steine. Und alles war noch heftiger mit ihm. Sie fühlte sich dem Licht nahe, der größten aller Wellen, der Erkenntnis, der Heimkehr, dem vollständigen Wahnsinn. Sie schlief mit dem Priester in einer Mischung aus Angst, Furcht und Erregung. Und weil sie auf jenen Sturz zwischen Himmel und Erde nicht verzichten wollte, jenen Moment, wenn sie auf ihm saß und fiel. All das erzählte mir die Kleine auf dem Weg zum Flughafen. Und leider führte dieser Weg scheinbar endlos die kleinen Straßen entlang. Thomas hatte vom Lauschen ganz rote Ohren. Und ich hoffte, dass er uns nicht mit einer Latte gegen den nächstgelegenen Baum fuhr, sich besser unter Kontrolle hatte als ich. Die Beschreibungen waren allzu plastisch. Wie kommst du nun darauf, dass der nette Bischof in all seiner Sorge um dich einer von denen sein könnte? Ich weiß es einfach. Sie blieb stur. Mal abgesehen von irgendwelchen Bildern beim Ficken, die du gesehen haben willst. Hatte er denn irgendwelche Steine? Hat er dich gefesselt? Hat er dir Geld gegeben? Oder dich gebeten zu schweigen? Sie starrte mich verärgert an. Mir sind dort vor lauter Fick die Nerven durchgegangen. Sie starrte wütend zu mir herüber. Ich habe Visionen. Ich sehe Maschinen, Städte, Menschen, verschiedene Rassen. Sie reden, sie verhandeln. Ich sehe, wie sie planen und lügen und den Tod von Unzähligen beschließen. Ich sehe gewaltige Zahlen und das alles im Bruchteil einer Sekunde. Und um eines klarzustellen, diese Männer sind nicht mein Fall und manche haben so kleine Schwänze. Sie machte eine abmessende Bewegung mit zwei Fingern. Oh weh, dieses kleine Miststück war einfach gnadenlos. Da saß ich mit einer Latte einem Mädchen gegenüber, welches hätte von ihrem Alter her gut meine Tochter sein können, und mich wärmten Gedanken, die ich besser nicht hätte haben sollen. Starrte der Kleinen auf die überkniehohen Stiefel und fühlte Mitleid. Ausschließlich mit mir selbst. Aber wieso der Bischof? Ich begriff das nicht. Weil ich ihn gesehen habe. Beim Ficken mit den anderen? Was für eine Art Beweis soll das sein? Sie schaute voller Verachtung zu mir herüber, hatte meinen Blick auf die Stiefel bemerkt, blieb stur. Ich habe ihn gesehen, in den Köpfen der anderen. In ihren Gedanken war er wie ein mächtiger Boss von irgendetwas, wie ein König. Sie waren voller Bewunderung, voller Neid, voller Angst. Sie blieb stur.